HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Ja, seit mehr als 2 Wochen regnet es in Hessen fast ununterbrochen und das hat natürlich Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Momentan ist es zu nass, vorher war es zu trocken und in manchen Regionen, da hinkt die Ernte 2 Wochen hinterher. Eigentlich wollte der Hessische Bauernverband am Dienstag in Fulda eine Erntebilanz zum Ende der Saison ziehen, aber mancherorts läuft die Ernte noch und soll auch noch weitergehen. Aber dafür muss es wenigstens 1 bis 2 Tage trocken sein. HR-Inforeporter Michael Pörtner berichtet.
Erst zu trocken, dann zu nass. Bauer Lukas Kersten bewirtschaftet die hessische Staatsdomäne in Fulda-Marbezell. 200 Hektar Gerste, Raps und Mais. Im Moment stehen die Mähdrescher jedoch still. Keine Chance für die Ernte bei dem vielen Regen.
Es ist ja tatsächlich dann so, dass wir sowieso auch keine Möglichkeiten hatten, irgendwie mal ein kleines Zeitfenster zu kriegen, wo man mal irgendwie eine kleine Parzelle schafft. Es ist einfach so, dass es mehr oder weniger jeden Tag geregnet hat und dadurch einfach die Ernte komplett zum Stillstand gekommen ist.
Der Regen ist schlecht für Weizen und Roggen, aber gut für Mais und Zuckerrüben. Nach der langen Trockenheit im Mai und Juni brauchen der Mais und die Rüben jetzt die Feuchtigkeit. Für die Gerste ist es dagegen zu nass, sie kann nicht abgeerntet werden. Dabei sieht es in den Regionen sehr unterschiedlich aus, sagt Stefan Schneider, Vizepräsident des Hessischen Bauernverbandes in Fulda.
Wir haben ein ganz unterschiedliches Bild in Hessen. In Südhessen ist die Ernte fast abgeschlossen. Da stehen wirklich nur noch Teilflächen, während sie in Nordhessen noch voll im Gange ist. Da steht sogar teilweise sogar noch Wintergerste, die hier in anderen Regionen in Hessen schon lang abgeerntet ist. Also dieses Bild ist sehr selten, dass es so unterschiedlich ist in ganz Hessen.
In Osthessen und Nordhessen brauchen die Bauern 1 bis 2 trockene Tage am Stück, damit das Getreide geerntet werden kann. Zum Brotbacken reicht die Qualität dann wohl nicht mehr, sagt Stefan Schneider.
Wir gehen davon aus, dass was jetzt noch geerntet wird an Qualitäten nichts Besonderes mehr ist, dass das alles keine Backqualität mehr hat, sondern dass das nur noch reines Futtergetreide ist. Das ist noch hochwertiges Tierfutter, das kann man noch gut verwerten, aber zum Backen ist das sehr wahrscheinlich das meiste nicht mehr zu verwenden.
Auf die Brot- und Brötchenpreise im Laden dürfte das Wetter nach Einschätzung des Vizepräsidenten des Hessischen Bauernverbandes jedoch keine Auswirkungen haben. Dass der Sommer zu nass oder zu trocken war, hat es immer schon mal gegeben. Seniorbauer Jochen Kersten aus Fulda-Marbezell bestätigt, dass das Wetter jedoch insgesamt extremer wird.
Im Durchschnitt hat sich schon verändert. Vor allen Dingen die Extreme werden immer mehr. Diese Hitzeperioden und dann die Regenperioden immer so stoßweise, ne? Und das ist halt das, was uns eigentlich nicht so gut gefällt.
Die Landwirte müssen sich darauf einstellen. Das Frühjahr beginnt meist regnerisch, im Frühsommer kommt die Trockenheit, im Hochsommer kann es wieder sehr nass werden. Bauernfunktionär Schneider.
Erstens mal versucht man darauf zu reagieren, indem man die Fruchtfolge ein bisschen weitermacht, mehrere Kulturen anbaut, um das Risiko ein bisschen zu streuen. Und andererseits versucht man vielleicht Sorten zu nehmen, die ein bisschen früher abreifen, damit sie das Wasser im Frühjahr besser nutzen können und dann schon in der Entwicklung ziemlich weit sind, wenn dann die Trockenheit eintrifft.
Die Rapsernte ist dafür gut ausgefallen und auch der Ölgehalt im Raps ist zufriedenstellend.
Wie sieht es mit der Ernte in Hessen aus? Der viele Regen, der macht es den Bauern nicht leicht. Darüber berichtet hat Reporter Michael Pörtner. Und wir bleiben bei den Landwirten. In Hessen schließen immer mehr Schlachthöfe, in Brenzbach in Südhessen, aber auch in Nordhessen die Schlachthöfe in Kassel und Bad Wildungen, auch die sind dicht. In Fulda und Schwalmstadt gibt es derzeit noch 2 größere Schlachthöfe, doch dort zu schlachten hat für viele Erzeuger weite Wege zur Folge. Und deshalb baut sich ein Landwirt und Direktvermarkter aus Fritzlar nun einfach seinen eigenen Schlachthof. Nordhessen-Reporter Rainer Jahnke.
Die großen Hallen sind fast fertig. In den weiß gefliesten hohen Räumen stehen bereits stählerne Maschinen. Noch sind die gut in Plastik verpackt, doch schon bald sollen hier Schweine geschlachtet werden.
Wir sind jetzt mitten in unserer neuen Schlachtung, die irgendwann demnächst dann auch mal in Betrieb gehen soll, in der wir hauptsächlich für regionale Landwirte und hauptsächlich halt auch unsere Schweine dann schlachten können. Tiertransporte sollen so gut wie möglich ausgeschaltet werden.
Sagt Martin Volke, der gemeinsam mit seinem Vater den Schlachthof auf dem Lindenhof in Fritzlar baut. Quasi aus der Not heraus.
Wir hatten halt das Problem, dass die Schlachthöfe als mehr wegbrechen. Wir hatten halt das Problem, dass wir die langen Tiertransporte nicht wollten. Und dadurch, dass Bad Arolsen dann noch zugemacht hat, war es für uns halt so, dass irgendwann die Entscheidung gefallen ist, dass wir selber was machen müssen.
3 Jahre dauerten die Planungen, die Genehmigungen, die Ausschreibungen. Seit einem Jahr wird nun endlich gebaut. Und bei allen Planungen steht vor allem das Tierwohl im Mittelpunkt, sagt Erwin Volke.
Wir haben sogar, obwohl der Stall gleich daneben ist, vorm Schlachthaus nochmal einen Wachtestall, einen Ruhestall, wo die Tiere zur Ruhe finden. Auch die, die bei mir schlachten, wissen das wertzuschätzen, weil für diese Hausschlachtung und rote Wurst, die alle Wurst, die wir herstellen, diese Tiere, die müssen absolut stressfrei geschlachtet werden.
Aus diesem Grund haben die Volkes auch nicht größer gebaut, obwohl der Bedarf durchaus da war, ergänzt Martin Volke.
Wir wollen halt auch nicht das Image eines Großschlachthofes, sondern wir sind hier eigentlich ein landwirtschaftlicher Betrieb, der seine Produkte so tiergerecht und gut wie möglich an den Endverbraucher bringen möchte.
Und so werden vor allem regionale Metzger und Selbstvermarkter in Zukunft auf dem Lindenhof schlachten. Auch Udo Neuhaus aus Geismar wird dadurch seinen Sauen lange Wege zum Schlachter ersparen.
Wir schlachten zurzeit in Schwalmstadt, das sind 42 Kilometer, das bedeutet 45 Minuten Transportzeit. Wir machen uns viel Mühe mit den Tieren, in der Haltung, in der Mast. Wir haben Außenklimastall, Stroh und die letzte Sache ist die Schlachtung und da brauchen wir auch eine gute Qualität.
Im neuen Schlachthaus sind Volke und ich inzwischen im Kühlbereich angekommen. Große, dicht isolierte Kammern für die frisch geschlachteten Schweinehälften.
Hier kommen die Schweine dann nach der Schlachtung rein, bis der Veterinär sie beschaut hat und dann werden sie gleich weiterverarbeitet. Wobei wir aber auch ein großes Augenmerk legen, dass ein Teil der Schweine nicht lange hier drin bleibt, weil wir unsere warm geschlachtete rote Wurst haben wollen.
Die Bauarbeiten sind in den letzten Zügen. Jetzt geht es darum, Personal zu finden. Doch das ist in Zeiten des Fachkräftemangels für Martin Volke ein echtes Problem, erzählt er.
Es soll halt eine Kooperation geben aus den Metzgern, die bei uns ihre Schweine schlachten lassen. Die sollen auch Personal dann abstellen. Dann können die A gewährleisten, dass ihr Tier wirklich so behandelt wird, wie sie es in ihrem Betrieb gerne hätten. Und dass wir einfach die Schlachtkolonnen dann vollkriegen. Wir haben ja auch schon in teurere Technik investiert, dass wir so wenig wie möglich Personal dann wirklich brauchen.
In Hessen machen immer mehr Schlachthöfe dicht. In Fritzlar baut ein Landwirt nun seinen eigenen Schlachthof. Darüber berichtet hat uns Reporter Rainer Janke. Lachgas ist in Frankfurt wieder in. Junge Menschen konsumieren die Partydroge auf offener Straße, abgefüllt in schwarzen Luftballons. Überall in der Innenstadt liegen leere Gaskartuschen rum. Lachgas ist nämlich legal erhältlich. Man kann es in Kiosken, Online-Shops oder bei Straßenhändlern kaufen. Hintergründe dazu von Reporter Johann Gallwitz.
Samstagabend im Frankfurter Partyviertel Altsachsenhausen. Vor einem hell beleuchteten Kiosk sitzen junge Frauen und Männer. Einer von ihnen hat einen schwarzen Luftballon in der Hand und nimmt davon ab und an einen Zug. Er konsumiert Lachgas. Ortswechsel. Auf der belebten Einkaufsstraße Zeil stehen ebenfalls viele Jugendliche und junge Erwachsene und reichen Ballons herum. Auf dem Boden überall leere Lachgaskartuschen, etwa so groß wie 1,5 Liter Wasserflaschen. Lars Küte ist Präventionsbeauftragter der Polizei Frankfurt und erkennt einen Trend.
Lachgas ist halt irgendwie in der letzten Zeit recht präsent oder zumindest wesentlich präsenter geworden als noch vor einigen Jahren.
Wer Lachgas konsumiert, spürt nach wenigen Sekunden einen Rausch. Konsumenten berichten von leichten Halluzinationen oder Wärme- und Glücksgefühlen. Dieser Zustand hält aber nur wenige Minuten an. Es ist trotzdem gefährlich, die Partydroge zu nehmen. Dr. Arne Rostock ist Zahnarzt, setzt Lachgas als Beruhigungsmittel ein und kennt sich deshalb auch sehr gut mit den Risiken des Stoffs aus.
Schwindel, Übelkeit, Unwohlsein, beklemmende Gefühle, das kann bei einer Überdosierung sehr schnell auftreten. Und bei dauerhaften Einnahmen wissen wir auch, gibt es natürlich auch schwere Schädigungen dann auch am Nervensystem. Deswegen ist auch nochmal, um auf die Lachgas als Droge zu kommen, ist das wirklich sehr, sehr gefährlich und man muss schon sehr aufpassen, was man da macht.
Lachgas ist in Hessen legal. Wie das sein kann, erklärt Präventionsbeauftragter Lars Küte von der Polizei Frankfurt.
Jetzt hatte Lachgas bis vor wenigen Jahren als Arzneimittel gegolten. Es hätte somit dem Arzneimittelgesetz unterstanden. Und das hat man dort rausgenommen, weil Lachgas in der Lebensmittelindustrie eine recht große Rolle spielt. Es gilt also als Lebensmittelzusatz. Und von daher, wenn das nirgendwo gelistet ist, ist es erlaubt.
Die Lebensmittelbranche braucht Lachgas, beispielsweise in Sprühsahne. Ein Verbot? Kaum möglich. Die Folge? Die jungen Menschen in der Frankfurter Innenstadt können Lachgas kaufen wie eine Flasche Bier oder eine Packung Zigaretten. Im Kiosk gibt es die Kartuschen oder auch in Online-Shops oder bei Straßenverkäufern.
Wenn etwas frei verkäuflich ist, wenn etwas als normal gilt, als ungefährlich, ja, warum sollte man Hemmungen haben? Da kann man was machen, was keine Konsequenzen, offensichtliche Konsequenzen, strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Dann lässt man sich wahrscheinlich auch noch mal eher dazu überreden.
Lachgas war übrigens schon im 18. Jahrhundert angesagt. Die britische Oberschicht vergnügte sich damit auf Partys. Mittlerweile ist es aber gerade Großbritannien, das über ein Verkaufsverbot nachdenkt. In Deutschland wird das Thema auf politischer Ebene noch nicht wirklich diskutiert. Der öffentliche Konsum in der Frankfurter Innenstadt wird also so schnell nicht verschwinden.
Lachgas als Partydroge in Frankfurt, über die Gefahren und was es mit dem Phänomen auf sich hat, hat uns Reporter Johann Gallwitz berichtet. Ach, die Menschen, die denken doch alle nur an sich selbst. Das ist natürlich ein weitläufiges Vorurteil. Ja, und offensichtlich ist das Gegenteil sogar wahr. Jedenfalls besagen das die aktuellen Zahlen aus der Staatskanzlei in Wiesbaden. Demnach haben sich in den vergangenen Krisenjahren deutlich mehr Menschen ehrenamtlich engagiert als vor Corona, Flut und Krieg. Ja, und besonders hilfsbereit sind die jungen Leute. Unser Reporter Heiko Schneider hat sich mit dem Thema beschäftigt und meine Kollegin Simone von der Forst hat ihn im Gespräch zuerst gefragt. Immer mehr Menschen engagieren sich also. Wie kommt das eigentlich?
Ja, die Zahlen, die stammen ja aus einer Studie, die die Staatskanzlei in Auftrag gegeben hat. Und diese Studie, die kommt da zu einem ganz klaren Ergebnis. Krisen haben dafür gesorgt, dass Menschen sich engagieren. Denn in einer Krise brauchen Menschen Hilfe und offensichtlich motiviert das eben, andere Menschen anzupacken, zu helfen. Also in Zahlen ausgedrückt, 2019 haben sich 42% der Menschen in Hessen engagiert. 2022 sind es 58%, also mehr als die Hälfte. Ja, und schauen wir zurück, was ist in dieser Zeit passiert. Die Corona-Pandemie zum Beispiel, fast die Hälfte der Befragten hat gesagt, während der Pandemie habe ich mich für andere außerhalb meiner Familie engagiert. Oder der Ukraine-Krieg, ein Drittel der Befragten hat sich für Geflüchtete engagiert. Oder die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, ein Viertel hat gesagt, da packe ich an. Also alles traurige Anlässe, trotzdem gute Nachrichten auf die Hessinnen und Hessen ist in der Krise verlassen.
Wo läuft's denn besonders gut?
Ganz klar im Sport. Die meisten, die sich engagieren, die machen das zum Beispiel in Sportvereinen. Knapp 27% laut Studie. Auch sehr beliebt, aber mit größerem Abstand zum Sport der soziale Bereich, also zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe oder in Nachbarschaftsinitiativen, da engagiert sich jeder Zehnte. Besonders auffällig bei dem Ganzen, du hast es eingangs gesagt, vor allem junge Menschen engagieren sich mehr. Also mehr als 2/3 der 14- bis 29-Jährigen in Hessen sind ehrenamtlich tätig. Und noch eine Auffälligkeit fürs Engagement ist es egal, ob die Menschen in der Stadt oder auf dem Land leben. Da sieht man laut Studie keine Unterschiede und das war früher anders.
Da stellt sich natürlich umgekehrt auch die Frage, wo ist es denn eher schwierig mit dem Ehrenamt?
Ja, am unbeliebtesten ist ein Engagement in der Justiz, also zum Beispiel als Schöffe, als sogenannter Laienrichter. Da hat die Landesregierung ja vor einigen Monaten sehr dafür geworben, sich hier zu engagieren, weil hier eben Menschen gebraucht werden. Ebenfalls unbeliebt die Politik und auch nicht viel beliebter ehrenamtliches Engagement im Rettungsdienst oder der Freiwilligen Feuerwehr. Da engagieren sich nur 7%.
Du hast die Freiwilligen Feuerwehren gerade angesprochen, die klagen ja schon seit Jahren über zu wenig Helfer. Also ist die Situation nicht besser geworden?
Besser nicht unbedingt, aber zumindest auch nicht schlechter. Der Landesfeuerwehrverband sagt, die Zahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren sind konstant geblieben. Aber immerhin, die Kinder- und Jugendabteilung, die haben Mitglieder dazu bekommen. Also wie auch in den anderen Bereichen, da kommen junge, engagierte Menschen nach. Wir müssen uns also wohl erstmal keine Sorgen machen, dass wir unsere Häuser und Wohnungen im Ernstfall selbst löschen müssen. Es gibt sie also noch, die Menschen, die sich engagieren wollen.
Mehr Hessinnen und Hessen engagieren sich ehrenamtlich, vor allem seit den Krisen. Unser Reporter Heiko Schneider hat uns davon im Gespräch mit Simone von der Forst berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.